Gut, gut. Ich hoffe, die Lehren, die ich jetzt euch bringe, dass euch auch was bringt. Dass es euch verändert und dass euer Denken verändert, euer Handeln dementsprechend auch verändert, dass das nicht bloß ein, ja, haben wir wieder einen Hauskreis gehört, passt schon wieder, sondern ich hoffe, dass das auch Frucht bringt. Und wenn der eine oder andere sagt, ja, ich stelle eigentlich nichts fest, dann macht er auch keinen Stress, weil wir haben ja letztes Mal gehört, wenn das Wort Gottes hineingesät wird in dein Herz, dann wird es früher oder später hervorsprudeln und Frucht bringen. Manche Saat geht schnell auf, manche braucht seine Zeit, aber es wird Frucht bringen, weil unsere Herzen sind durch die Wiedergeburt vom Boden her prädestiniert, diesen Samen des Wortes Gottes aufzunehmen und Frucht zu bringen. Heute haben wir wieder ein ganz anderes Thema, aber auch ein Thema, das zum Evangelium hinzugehört. Lese ich mal Apostelgeschichte 4, 1 und 2 vor. Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigen. Also es geht um die Auferstehung aus den Toten. Das gehört nämlich zum Evangelium fest dazu. Die Hoffnung, dass wir eines Tages auferstehen mit einem neuen Leib, das gehört fix zum Evangelium hinzu. Und die religiösen Leute zu der Zeit, die waren da entsetzt darüber. Wie können sie sowas sagen? Noch dazu Ungebildete, keine Schriftgelehrten und Studierten. Aber in Jesus ist die Auferstehung aus den Toten. Und das haben die gepredigt. Und das ist auch ein Fakt. Es gehört zum Evangelium hinzu. Eine Auferstehung bedeutet nämlich den Sieg über den Tod. Und Jesus hat den Tod bereits überwunden. Er hat durch die Auferstehung gesiegt über den Tod. Also gehört es fix zum Evangelium hinzu. Auferstehung für die wiedergeborenen Christen, nicht für alle Menschen. Wir werden an dem Tag, an dem die Posaune erschallt, auferstehen oder falls wir zu denen gehören, die zu dem Zeitpunkt leben, werden wir umgestaltet, verwandelt in einem Moment. Der Paulus erklärt es auch im 1. Korinther 6, 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Also Gott kann das tun. Gott gibt es kein Unmöglich, er kann unsere Leiber wieder auferwecken, aber nicht falsch verstehen, es wird nicht wieder der alte Leib auferstehen, sondern wir kriegen da einfach einen neuen, einen Geistleib, so wie ihn Jesus nach der Auferstehung hatte. Und der Erste, der auferstanden ist, ist Jesus. Und das hat einen Grund, weil er auferstanden ist, konnten wir bereits wiedergeboren werden. Das erklärt uns auch der Petrus, 1. Petrus 1, 3. Er sagt hier, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also diese Auferstehung hat uns die Wiedergeburt gebracht. Und es gibt nicht nur eine Auferstehung, wenn man die Bibel einmal genauer studiert, sondern es gibt zwei verschiedene Arten von Auferstehungen. Also wir haben erst die Hoffnung für die Auferstehung unserer Leiber, die steht ja noch aus, oder die Umgestaltung. Aber die geistliche Auferstehung, das gleichgesetzt ist mit dieser Wiedergeburt, die haben wir bereits. Wir sind bereits geistlich auferstanden, sprich wiedergeboren. Und zwar ist das die Auferstehung unseres Geistes. Wir sind vom Tod ins Leben übergegangen. Die Bibel sagt uns ja, dass unser Geist tot war und dass er durch die Wiedergeburt wieder lebendig geworden ist. Der Beweis ist hier im Kolosser 2,12. Wir sind mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Also, wir sind mit ihm praktisch begraben und nachdem wir mit ihm gestorben sind und auch mit ihm wieder auferstanden, auferweckt durch die Kraft Gottes. Wir waren tot in den Sünden Und er hat uns lebendig gemacht, hat uns all unsere Sünden vergeben, hat die Sünden sich selber aufgeladen, deshalb starb er. Und mit ihm sind wir dadurch auch wieder auferstanden. Und all das, das Jesus da erlitten hat, von Gethsemane an, also Blut schwitzte, bis über die ganze Folterstrecke hinweg zum Kreuzestod, bis hin zur Auferstehung, das hat er an unserer Stelle erlitten. Das heißt, wir brauchen es nicht mehr leiden, weil seine Leiden für uns gültig sind. Das heißt, wir wurden praktisch gekreuzigt, sind gestorben wegen den Sünden und sind wieder auferstanden. Und da können wir uns dann als Auferstandene sehen. Und das musst du dir mal einprägen, darüber nachdenken und eine Sichtweise entwickeln, dass du faktisch bereits mit Jesus auferstanden bist. Das Problem ist, dass der Mensch so sehr auf die irdischen Dinge schaut, auf seinen irdischen Leib. Und deshalb sieht er sich ja noch in seiner alten Version von Adam her und sieht sich nicht als Auferstandener. Aber du musst es verstehen können, dass diese Wiedergeburt deine geistliche Auferstehung war. Vom Tod wieder zum Leben gekommen. Du bist wieder ein Lebendiger geworden. Ein ewig Lebender bist du geworden. Also fixiere dich nicht so sehr auf den Körper, der irgendwann einmal sterben wird. Das ist nicht das, was uns so sehr bewegen soll. Wenn man vorab sagen kann, wenn du als Christ stirbst, dein Körper stirbt, dann hol dich der Herr vorher raus. Du wirst diesen irdischen Tod überhaupt nicht mehr erfahren. Du gehst raus und dann stirbt dein Leib. Also brauchen wir auch nicht so große Angst vor dem körperlichen Tod haben. Also wir waren, bevor dass wir Jesus zu unserem Herrn und Erlöser gemacht haben, geistlich tote Menschen wegen der Sündennatur Adams, die wir durch dieses Erbe her von Adam in uns hatten. Und durch Jesus sind wir geistlich auferstanden zum ewigen Leben. Das heißt, wir haben den geistlichen Tod bereits überwunden. Da sind wir schon heraus. Der ist nicht mehr unser Teil. Und wenn du dir diese Verse, die ich gelesen habe, und wenn du mal zu Gemüte führst, Kolosser 2,13, dann kannst du sehen, es ist in der Vergangenheitsform geschrieben worden. Das heißt, dass diese geistliche Auferstehung eine bereits geschehene Tatsache ist. Und auch folgender Vers beweist uns das, Epheser 2, 1 und 2. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also er hat uns auferweckt. Wir waren tot, das heißt nicht mehr, wir sind tot, sondern wir waren tot, aber jetzt aber sind wir lebend in Christus Jesus. Auch in der Vergangenheitsform geschrieben, das bedeutet, es ist bereits geschehen. Und das macht Sinn für uns, weil wir haben dadurch einen riesengroßen Nutzen für uns herausgezogen oder können ihn herausziehen, wenn wir das erkennen und unseren Glauben auch da drauf setzen. Jetzt der berühmte Vers dazu, Römer 8, 11, in dem geschrieben steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also, sein Geist wohnt in uns, in unserem sterblichen Leib. Jetzt haben wir noch einen sterblichen Leib. Aber sein Geist ist bereits in uns, weil wir ja geistlich bereits auferweckt, auferstanden sind, wiedergeboren sind. Und der Geist Christi in uns wohnt. Und das ist ein Privileg. Ein normaler Mensch lebt halt, weil er ja irgendwann gezeugt wurde und ausgetragen wurde und zur Welt gekommen ist. Er lebt und er stirbt irgendwann. Aber geistlich ist er tot, weil das Leben Gottes nicht drinsteckt. Aber wir, die wir Jesus angenommen haben, in uns steckt das Leben wieder drin. Das Leben Gottes ist wieder in uns. Er hat uns vom Geist her lebendig gemacht und dieses Leben dringt natürlich auch in unseren sterblichen Leib hinein und das ist das, was uns so nütze ist. Wenn wir dieses geistliche Leben, das ja in uns ist, fließen lassen, freisetzen, erfüllt es auch unseren Leib, obwohl der Leib noch nicht von neuem geboren ist, noch nicht auferstanden ist, aber diese geistliche Kraft erfüllt ihn und hält ihn am Leben. und hält ihn gesund und, oder macht ihn wieder gesund. Das können wir so sehen, weil das Geheimnis, das offenbar wurde, ist ja Christus in uns. Es ist im Alten Testament verborgen gewesen, aber uns ist es geoffenbart worden, dieses Geheimnis. Er ist in uns und er soll in uns und durch uns auch sichtbar werden. Das heißt, er soll Gestalt gewinnen, es soll unser Leben immer mehr von ihm regiert werden, aus dem Geist heraus, und es soll fließen, soll unseren sterblichen Leib mit seinem Leben erfüllen, damit er eben gesund und frisch bleibt und fit bleibt oder eben, wenn er krank ist und schwach ist, wiederhergestellt wird, weil ja Jesus unsere Krankheiten und Schwachheiten und Leiden und Schmerzen bereits getragen hat. Und jetzt ist unser Leib, dieser sterbliche Leib, ist jetzt sein Tempel, in dem wohnt er jetzt. Es geht nicht mehr um diesen Tempel in Jerusalem, der ja dann eh niedergerissen wurde. Und jetzt sind wir sein Haus und seine Wohnung. Die Bibel nennt uns einmal lebendige Steine. Der Tempel aus lebendigen Steinen gebaut. Das sind wir, die Christen, die Wiedergeborenen, die im Geist bereits auferstandenen Christen. Also richte deinen Glauben darauf aus und werde voll Geistes und lerne zu sehen, dass du bereits ein auferstandener Christ bist. Denke mal dran, wir haben das letzte Mal gesagt, alles, was geschaffen wurde, hat auch eine geistliche Komponente, weil es aus dem Geist geschaffen wurde, weil es durch Gottes Geist ist alles, was geschaffen ist, entstanden. Und wenn du im Thema Physik ein bisschen Ahnung hast oder in der Schule das gehört hast, dass Atom aus Atomkern besteht und Elektronen, die da rumsausen, je nachdem, was es für ein Atom ist, und dass zwischendrin, zwischen dem Atomkern und den Elektronen, ein riesengroßes Nichts ist, ein Raum, da wo nichts ist, außer Kraft und Energie. Und ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass das diese geistliche Komponente ist. Ich kann das jetzt nicht beweisen, aber ich kann mir das vorstellen, dass diese Energie und dieser Raum das ist, wo der Heilige Geist oder der Geist überhaupt des Menschen Platz hat. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Ist ja auch egal, ist ja schon einmal eine Idee. Und wenn es aber so ist, dann ist da viel Platz für den Geist, weil wir sollen ja voll Geistes werden. Wir sollen überfließen, unsere Leiber sollen voll Geistes sein, überfließen und es soll aus uns fließen. Jesus sagte, wenn der Heilige Geist kommt, dann werden Ströme lebendigen Wassers, also Kraft, Energie, Power aus unseren Leibern fließen. Also nicht irgendeine Flüssigkeit, ein Wasser, sondern geistliche Sachen sollen aus uns fließen. Und das kann dann geschehen, wenn wir und unser Leib voll Geistes ist, wenn erfüllt ist, wenn die Leerräume, die Hohlräume erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann fließt es irgendwann einfach über. Also Ströme lebendigen Wassers ist die Bildersprache. In Wirklichkeit ist es geistliche Kraft, ist diese Energie, die aus unseren Leibern fließt und den anderen, dem wir die Hände auflegen, zum Beispiel zufließt, dass er gesund wird oder freigesetzt wird oder sonst irgendwas einfach, was notwendig ist. Und das sind die Folgen, wenn der Heilige Geist in uns ist, weil wir durch die Wiedergeburt, durch die Auferstehung dafür bereitet wurden. So sind wir dadurch Gotteskinder geworden. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, so wie die ganze Schöpfung, darum heißt sie ja Schöpfung, weil sie von Gott geschaffen wurde. Aber wir sind wieder geschaffen, wiedergeboren, wieder zum Leben gekommen, also auferstanden. Und so passt es einfach zusammen, so sind wir jetzt nicht mehr nur Geschöpfe, sondern Kinder Gottes. Und ich denke, das weiß ja jeder, dass wir Kinder Gottes sind. Aber wenn man diesen Gedanken, Kinder Gottes, der ein bisschen so abgedroschen ist, wenn wir den weiter verfolgen, dann sind wir eigentlich göttliche Menschen. Nicht mehr nur so irdische Geschöpfe, die arm und elend auf dieser Erde rumkriechen. Wir sind eigentlich göttliche Menschen, weil Göttliches in uns hineingekommen ist. Gott selbst hat sich in uns hineingepflanzt, hineingezeugt. Und Gottes Geist ist in uns hineingekommen. Also sind wir mehr als nur irgendwelche Geschöpfe oder Menschenkinder. Aber so Gotteskinder sind wir göttliche Menschen. Man könnte fast sagen, Gottesmenschen sind wir geworden. so wie einfach Jesus. Er war Mensch und trotzdem war er auch Gott. Er hat nur seine Göttlichkeit abgelegt, ist Mensch geworden und hat dann durch den Heiligen Geist Gott wieder repräsentiert und gezeigt, wie er ist. Und so ist es auch bei uns. Wir sind Menschen, aber Gottes Same ist in uns, Gottes Geist ist in uns. Und das ist einmal ganz was Neues. Nicht bloß so, ja, Gottes Kinder. Ja, wie viele sagen, ja, alle sind ja Gottes Kinder. Das stimmt ja hinten und vorne. Gottes Kinder sind die, die von Gott gezeugt und geboren wurden durch den Glauben an Jesus. Und das ist eine ganz neue Sichtweise für den einen oder anderen. Eine ganz neue Sichtweise, wer wir wirklich sind. Und wir können sehen, wir sind Teilhaber des neuen Bundes. Durch die Wiedergeburt sind wir aus dem alten oder aus gar keinem Bund, wenn wir Heiden waren vorher, herausgegangen und sind in den neuen Bund mit eingetreten und in den neuen Bund mit all seinen Privilegien. Und der neue Bund ist ganz was anderes wie der alte Bund. Jesus sagt ja mal, wir sind zwar noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Wir sind göttlich, wir sind geistliche Menschen geworden, wir sind von Gott geboren worden, wir sind jetzt ganz was anderes. Wir laufen zwar noch in der Welt herum, um unsere Aufgaben zu erfüllen, zu denen Gott uns berufen hat, aber wir sind schon aus Gott geboren und Gottes Kinder. Das heißt, wir sind bereits Auferstandene. Da muss sich jeder Einzelne mal drüber Gedanken machen und Bewusstsein dafür entwickeln, wer er eigentlich ist, weil das deinem Glauben dann wirklich auch einen Kick gibt. Viele Christen stellen sich immer vor, wie arm und schwach und unwürdig und nichts können sie sind. Und sie kommen bloß so weit, dass sie Gott dann bitten, dass er vielleicht dieses oder jenes für sie tut, was ja nicht verkehrt ist. Aber er, der Herr, möchte er uns lehren, so zu werden, wie er ist, um die Dinge so zu machen durch den Geist in uns, wie er es machte. Er hat uns ein Beispiel gegeben und hat die Lehre gegeben und hat dann in die Gemeinde auch Lehrer gesetzt, damit die Leute sich entwickeln können, dass sie ein Bewusstsein dafür bekommen, wer wir in Christus Jesus sind und was das bedeutet, Christus Jesus in uns. Nur so kann auch offenbar werden, was tatsächlich mit uns geschehen ist bei dieser Wiedergeburt und bei dieser Auferstehung. Wir sollen nicht mehr Sklaven dieser Welt sein, den ganzen natürlichen und begrenzten Gegebenheiten gefangen gehalten. Es sollen übernatürliche Menschen sein. Es sollen Menschen sein, die mehr auf der Ebene des Geistes sich zu Hause fühlen als irgendwo im irdischen Bereich. Und das wäre der neue Bund. Der neue Bund ist einfach ganz was anderes als der alte. Ich sage, da sind Welten dazwischen. Das alte, mit all seinen Geboten und Vorschriften und Zeigeln, und es ist schwach und nutzlos, sagt Hebräer 7, 18. Und es ist vergangen. Das ganze Alte ist abgeschlossen, es ist zu Ende. Christus heißt, es ist das Gesetzesende. Das heißt auch Ende des alten Bundes, weil der alte Bund ist auf Gesetz gegründet. Mit Christus Jesus ist das Ende des alten Bundes und jedem Glaubenden ist Gerechtigkeit geworden, eben durch den Glauben an das Evangelium. Römer 10, 4 kannst du das nachlesen. 2. Korinther 5, 17, ein ganz bekannter Vers. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wenn du in Christus bist, und das bist du, wenn du an ihn glaubst, so bist du eine neue Schöpfung, so bist du ein Auferstandener, so bist du ein Wiedergeborener, einer, der neu geboren wurde im Geist zum ewigen Leben. Und das heißt, das Alte, der alte Bund, das Gesetz mit all seinen Forderungen, das ganze Thema Sünde, es ist vergangen. Der Sündenfall ist für uns vergangen. Wir sind neue geworden. Ich habe schon oft gesagt, wir sind eigentlich die aus der Zukunft. Wir sind schon die neue Schöpfung und der Rest wird irgendwann auch noch neu gemacht. Unsere Leiber zum Beispiel oder auch die ganze Erde und alles drumherum, wenn der Herr kommt und alles wiederherstellt. Und du kannst diese beiden Bündnisse, den alten und den neuen, du kannst es nicht miteinander vergleichen, dass diese Unterschiede zu groß sind. Da kann man nicht sagen, so und so. Man kann es auch nicht verbinden oder sagen, ja, das Neue baut auf das Alte auf. Nein, das Alte ist zu Ende, es ist vergangen. Radier das alles aus deinem Denken, aus deinem religiösen Schatz. Ausradieren, es hat keinen Sinn, das schaffst du nicht. Und das Vermischen ist ja nur das Allerschlimmste, was getan wurde. Die Gemeinde Jesu oder die Kirchen haben diesen alten und den neuen Bund untereinander gemischt. Das hat den neuen Bund geschwächt, durchsäuert und den alten wieder aufbeleben lassen. Hat den Fluch, der auf dem Gesetz liegt, wenn man es nicht hält, komplett hundertprozentig hält, der hat den Fluch wieder zum Leben erweckt. Und das ist ganz übel. Und die Herrlichkeit des neuen Bundes ist damit total vernebelt worden. Also wenn wir wissen und erkennen, wer wir sind, wie göttlicher Art wir sind und welche Gottesmenschen wir sind, dann geht dieser Nebel weg und dann sehen wir den neuen Bund und dann sehen wir eigentlich auch diese Herrlichkeit, die in uns ist durch die Wiedergeburt. Und dann werden wir auch erkennen, wie wir diese Herrlichkeit freisetzen für uns und für andere, wie wir diese Kraft freisetzen, dass Heilungen und Zeichen und Wunder und das alles geschieht. Man kann ja nicht sagen, ja, wenn nichts passiert, dann will halt der Herr nichts tun. Ja, klar will der Herr was tun. Logisch will er was tun. Dafür ist er ans Kreuz gegangen, dass die Leute gesund werden, dass sie Erkenntnis bekommen, dass sie in dem neuen Bund voll und ganz aufgehen und drin leben und die Herrlichkeit des neuen Bundes sehen. Logisch will er das tun. Alles andere wäre ja ein Irrsinn. Aber unser Gedankengut ist versäuert worden, ist verblendet worden, ist verwirrt worden durch diese blöde Vermischung und Gesetz und Predigten von strafenden Gott und den ganzen Drum und Dran. Denk immer, durch Jesus ist Gnade geworden, so wie durch Mose das Gesetz gekommen ist, durch Jesus Christus ist Gnade um Gnade gekommen und die Gnade ist immer größer als das Problem. Die Gnade ist auch nicht wieder abgezogen, die Gnade ist zur Verfügung, sie ist da für jeden, der glaubt. Und fang nicht an zu suchen, oh, wo habe ich denn wieder irgendwas gesündigt, weil etwas nicht läuft. Wenn du was wirklich verbockt hast, dann wirst du das wissen und dann kannst du dich verändern, das ist klar. Aber bleib auf der Gnade stehen und trenne dich von dem ganzen Gedankengut und den Vorstellungen des Alten Testaments und des Gesetzes. Weil sonst kommst du nie raus aus dem Nebel der Verblendung. Da wirst du immer dich als Sünder sehen und Gott als den mit dem großen Daumen, der auf dir drückt, weil du nicht so spurst, wie du vielleicht hättest spuren sollen. So ist er nicht. Unser Gott ist unser Papa. Unser Papa, der uns liebt. Also das Sünden- und Sünderproblem, das ist gelöst. Jesus ist gekommen und hat das alles erledigt. Er hat die Sünde der Welt getragen, hat Johannes der Täufer gesagt. Das Lamm Gottes kommt, schaut sie, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und am Kreuz hat er das getan. Die Sünde Adams, die Ursünde, er hat es weggetan. Und er ist wieder auferstanden, hat den Tod besiegt, hat den Tod überwunden. Und das hat er für uns getan, damit auch wir nicht mehr sterben müssen, damit auch wir nicht mehr in den Bereich der Hölle hinabtreten müssen. Dafür ist er hingegangen, er an unserer Stelle. Und er ist auferstanden, damit wir auch auferstehen konnten. Jesus hat bereits den Tod besiegt. Das habe ich einen Beweis aus der Schrift, Hebräer 2,14. Da heißt es nun, weil nun die Kinder des Blutes und des Fleisches teilhaftig sind, also wir haben einen Anteil an diesem Opfer, am Blut und Fleisch Jesu, hat er auch in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Also Jesus hat durch seinen Tod die Macht des Todes zunichte gemacht. Und das ist der Satan. Der Satan, der Teufel und der Tod, das sind zwei mächtige Geister, aber Jesus hat sie bereits besiegt und durch die Auferstehung hat er eben das getan. Lass unser Trachten nach diesen Dingen sein. Die Bibel sagt, trachtet nach den Dingen, die oben sind, die droben sind, die höherwertigen Dinge, die Dinge des Geistes, die Dinge des neuen Bundes, die Dinge des Himmelreiches. Das soll unser Sinn, unser Trachten sein. Das soll für uns das Wichtigste sein. Die irdischen Dinge, okay, wir müssen sie haben, wir müssen sie erledigen, es soll auch laufen, kein Thema. Aber es ist nicht das, was uns vorrangig beschäftigen soll. Und schon gar nicht die religiösen Dinge, weil die blockieren erst so richtig. Also wir haben gehört, wir sind bereits auferweckt, auferstanden. Und dann sagt der Paulus, Kolosser 3,1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, also wenn wir das sind, und das sind wir, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Danach soll man suchen. Das soll uns interessieren. Das soll das Wichtigste für uns sein, weil wir dann diese Dinge auch in unserem Leben nutzen können. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also wir sind gestorben, bedeutet mit Jesus am Kreuz gestorben. Er an unserer Stelle, aber für uns ist es gültig. Es ist genauso, als wären wir gekreuzigt worden, als wären wir dort gestorben und als wären wir dort auch auferstanden. Genau in dieser Position sind wir jetzt. Es ist bloß ein Tauschgeschäft gewesen. Weil selber, wenn wir ans Kreuz halten müssen, wäre schon möglich gewesen, sind andere auch gekreuzigt worden. Aber auferstanden wären wir nicht, weil wir als Sünder nicht auferstehen konnten. Aber Jesus, der selber sündlos war, trug zwar dort unsere Sünden, aber der Tod konnte ihn nicht festhalten, weil er sündlos war. Deshalb konnte er auferstehen. Und das ist das ganze Spiel. Und weil wir in ihm auch als sündlos dargestellt sind, seine Stellung, seine Position innehaben, deshalb sind wir bereits mit ihm auferstanden in der Wiedergeburt. Und deshalb wird auch unser sterblicher Leib mit Leben erfüllt, dass er gesund bleibt oder gesund wird und dass er kräftig ist und dass er so lange lebt, wie der Herr will, dass wir auf dieser Erde rumlaufen in diesem Leib. Und der Herr bestimmt dann, wenn wir eines Tages abberufen werden, zu ihm gehen und nicht irgendeine Krankheit und nicht irgendein Teufel oder Dämon oder sonst irgendwer und schon gar nicht ein Virus. Der Herr bestimmt und so ist es auch richtig. Und sollten wir irgendwann diesen Leib verlassen haben und der Leib gestorben sein, dann werden wir an dem Tag, wo Jesus wiederkommt, eben einen neuen, einen verherrlichten Leib bekommen, ihn anziehen und wir werden auch körperlich ewiges Leben haben. So hat sich das Evangelium ausgedrückt und so ist es die Wahrheit Gottes. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, das ist jetzt noch eine Folge von Kolosser 3, also Vers 4, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Also wir werden in Herrlichkeit geoffenbart, wenn der Körper auch aufersteht. Aber jetzt, wo der Körper noch nicht auferstanden ist, der irdische, sterbliche Körper, jetzt kann dieser Jesus immer mehr in uns offenbar werden, umso mehr wir geistlich reifen und wachsen in der Erkenntnis dieser Dinge. Darum predige ich auch diese Dinge, damit Veränderung stattfindet, damit das offenbar wird, was wir eigentlich sind. Weil sonst könnten wir uns ja irgendwo in der Kirche hineinsetzen, jeden Sonntag, oder ist ja wurscht, ob es eine Amtskirche oder eine Freikirche ist, und immer bloß ja und Amen sagen, und passt schon, und uns aber nicht verändern. Es gab einmal einen Prediger, der hat immer gesagt, das ist wie ein Schaukelstuhl, hin und her und hin und her, aber keine Strecke. Es verändert sich nichts. Du kommst nicht vorwärts. Und denk nicht, was der Hans heute da wieder für ein Zeug predigt, da kann ich nichts damit anfangen. Das stimmt nicht. Dein Geist kann etwas damit anfangen. Auch wenn es vielleicht der Verstand noch nicht ganz rafft. Dein Geist kann was anfangen damit. Der Geist braucht Geistlehre und er kann mit dieser Geistlehre wachsen. Und du musst eins wissen, der Satan will uns mit allen Mitteln und Tricks auf der natürlichen, auf der fleischlichen Ebene festhalten. Da ist ihm jedes gemeine Mittel recht. Und wenn er dir wenn er so ein religiöses Spielchen unterjubeln kann, wo du fleischlich, seelisch ein bisschen zufrieden bist, aber eben wie in einem Schaukelstuhl sitzt und nicht vorwärts kommst, dann hat er dich schon eingefangen. Wir wollen aber nicht da drin im Schaukelstuhl gemütlich sitzen und einmal hin und einmal her, sondern wir wollen, wie der Herr es will, vorwärts kommen. Wir wollen zunehmen, dass der Christus in uns Gestalt gewinnt und dass wir nach und nach immer mehr sein Bild tragen. Der Heilige Geist will uns als Söhne Gottes offenbaren. Und das ist das, was wir sind. Wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wir sind nicht bloß einfach irgendwelche Kindlein Gottes und mehr nicht. Wir sind tatsächlich Kinder, Söhne Gottes, göttliche Menschen durch diese Wiedergeburt und Auferstehung. Laut 2. Petrus 1,4 sollen wir Teilhaber der göttlichen Natur sein. Wir sollen Anteil haben an dem Göttlichen, an der Natur Gottes. Und das können wir, weil die Natur Gottes in uns hineingepflanzt wurde durch das Wort, durch das Evangelium. Und Gottes Natur ist Liebe, ist Glauben und ist Gerechtigkeit und die ist in uns. Und so mehr uns das klarer wird und bewusst wird und wir das im Glauben erfassen, umso mehr wird es auch offenbart und wird uns nützlich sein. Er hat sich erbarmt und hat uns aufgrund seiner Gnade für gerecht erklärt. Das heißt, er hat uns für gut erklärt. Er hat gesagt, okay, du hast geglaubt, jetzt ist alles in Ordnung. Du bist jetzt ein Guter. Du bist kein Sünder mehr. Du bist ein Gerechter. Er hat es einfach getan. Er hat beschlossen, die glauben an Jesus, an sein Opfer, die erkläre ich für gerecht, die erkläre ich für gut, die erkläre ich für passend, als alles okay. Und so musst du das sehen. Du bist ein Gerechter. Du bist ein Gerechtfertigter. Du hast Jesu Stellung geschenkt bekommen, angenommen. Das ist deine göttliche Bestimmung und da hast du Anteil an der göttlichen Natur. Weil Gott wohnt in uns. Er hat einmal gesagt in Johannes 14, 23, glaube ich, war es, dass er in uns wohnt, also Wohnung in uns machen wird. Und das ist Fakt, er hat es getan. Sein Leben, göttliches, ewiges Leben ist jetzt in uns. Es fließt sozusagen in unseren Adern. Das Leben Gottes fließt in unseren Adern. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Theorie, was ich jetzt sage, oder eine Vermutung, und kann es nicht hundertprozentig beweisen. Aber im 3. Mose, Kapitel 17, 11 und 14, sagt uns die Bibel, dass die Seele, was auch das Leben bedeutet, im Blut des Menschen ist. Und dann kannst du sehen, dass diese Seele, dass dieses Leben in unseren Adern fließt, in unserem Blut fließt. Als Gott Adam schuf, hat er seinen Odem, seinen Geist ihm eingehaucht, heißt es im 1. Mose, und er wurde eine lebendige Seele. Das heißt, er wurde lebendig, er wurde zum Leben erweckt, der Adam, weil Gott seinen Odem, seinen Geist in seine Nase eingehaucht hat. Also er wurde lebendig, erweckt durch Gottes Geist. Und so ist Leben drin. Und Seele und Leben, das ist ein bisschen synonym. Weil ohne Leben keine Seele, weil die Seele ist das Leben. Und wie gesagt, in dem 3. Mose steht, dass es im Blut ist. Ob das nun tatsächlich so ist oder nicht, oder ob das ein Gesetz ist, ich weiß es nicht. Aber rein jetzt, wenn man sich das vorstellt, dass durch unsere Adern das Leben fließt, ist ja schon mal eine feine Sache, weil alles in unserem Körper wird mit Adern bis hinein in die feinsten Kapillaren durchzogen. Und überall kann dieses Leben auch dann hinfließen. Und da ja alles Geschaffene eine geistliche Komponente hat, hat auch unser Blut eine geistliche Komponente. Auch wenn es unser natürliches menschliches Blut ist, es hat eine geistliche Komponente und die geistliche Komponente ist erfüllt worden mit Gottes Geist, mit Gottes Leben. Das heißt, du kannst es so sagen, dass Jesu Blut durch unsere Adern fließt. Auch wenn es vom Natürlichen her unser einfaches menschliches Blut ist, es fließt das sündlose und heilige Blut Jesu durch unsere Adern. Wie kann das jetzt sein? Ja, ich kann es nicht beweisen. Aber genauso wenig kann jemand beweisen, wenn wir jetzt Abendmahl feiern und trinken den Wein und wir essen dieses Brot. Und trotzdem ist es vom Geist her gesehen das Blut Jesu und das Fleisch unseres Herrn Jesus. Obwohl es ja vor Augen ein Wein ist oder ein Traubensaft oder eben ein Stückchen Brot ist. Aber die geistliche Komponente wird verändert, wenn wir das als Fleisch und Blut sehen. Und darum essen und trinken wir im Abendmahl sein Blut und sein Fleisch. Und so fließt sein Blut geistlich gesehen in unseren Adern, weil wir eben aus ihm gezeugt und geschaffen wurden. Und es versorgt unseren Leib mit göttlichem, geistlichem Leben. Im Lobpreis wird oft einmal das Lied gesungen, ich habe Gottes Leben in mir. Ihr kennt es wahrscheinlich und es ist sowas von wahr. Und wir singen es oft einfach so, naja, ohne irgendwie dem bewusst zu sein, was das überhaupt bedeutet und was für eine großartige Sache das ist. Aber es ist Fakt, wir haben Gottes Leben in uns. Gottes Leben fließt in uns, weil wir Wiedergeborene, weil wir Auferstandene sind. Denk mal darüber nach, wie gesagt, mal ganz modern, meditiere darüber und entwickle ein Bewusstsein für diese Dinge, damit es dir immer mehr offenbar wird, wer du wirklich bist und wer der Christus in dir ist. Und wenn es dir offenbar wird, dann wird es auch nach außen offenbar, wer du bist. Das kann man nicht mehr verbergen dann. Wenn Christus Gestalt gewinnt, dann ist es nicht mehr zu verbergen. Dann fließt nämlich Kraft, also Ströme lebendigen Wassers, also Bildersprache, das fließt einfach aus dir. Der Petrus ging doch an denen vorbei, die Kranken und Besessenen, und wenn sein Schatten auf sie gefallen ist, sind die Dämonen ausgefahren und die Kranken wurden geheilt. Da war man so richtig, dem war bewusst, was Sache ist. Das muss uns noch mehr bewusst sein, weil die Gemeinde Jesu hat da einen riesengroßen Mangel an dieser Erkenntnis und deshalb auch einen großen Mangel an Herrlichkeit. Und wir wollen aber, dass die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben offenbar wird, dass sich die Segnungen Gottes manifestieren, dass die Gebete erhört werden, dass unendlich viel geistliche Kraft fließt in uns und aus uns. Unser Leib, der befindet sich noch auf der Ebene der gefallenen Schöpfung und der Sünde. Deshalb ist unser Leib auch biblisch gesehen noch geistlich tot. Auch wenn er lebt, ja, wenn du dich bewegen kannst, aber geistlich gesehen ist er tot, weil er noch auf der Ebene der Sünde ist. Und deshalb muss immer wieder der Geist in dir aktiviert werden, damit er erfüllt wird mit dieser Lebenskraft, mit dieser geistlichen Kraft, um eben Krankheit und Tod fernzuhalten oder zu vertreiben und vor allen Dingen auch die Sünde in Schach zu halten, weil der tote irdische Leib, der möchte gerne sündigen. Das Fleisch, das will nicht das Gute, das Fleisch will das Schlechte, das Fleisch will sündigen, das Fleisch lebt in Rebellion gegen die Liebe Gottes. Und umso mehr der Geist fließt, umso mehr wird das Fleisch in Schach gehalten und die Sünde. Das heißt auch mal in der Bibel, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen, also nicht tun. Also deshalb soll man eben auf der Ebene des Geistes uns bewegen. Deshalb soll man nach dem trachten, was im geistlichen Bereich oben ist. Und das fleischliche, das sündige Teil unseres Leibes ist in Schach gehalten, kann sich nicht entfalten. Der Beweis ist Römer 8,10, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Also selbst wenn Christus in uns ist, schreibt er hier, so ist der Leib zwar tot wegen der Sünde, weil er noch das Bild Adams trägt und Adam hat halt einfach einmal gesündigt, aber der Geist ist lebendig. Und deshalb muss der Leib immer wieder vom Geist gespeist werden, damit er nicht in seinem sündigen, toten Zustand zu allen bösen Dingen dich verleitet. Okay, und unser Leib, unser irdischer Leib, der aus der geistlichen Sicht ja tot ist, der wird irgendwann sterben. Wenn Gott uns nach Hause holt, unser Papa sagt, es ist genug, du hast deine Lebenszeit gelebt, du bist des Lebens satt geworden, du hast die Zeit ausgekostet, dann kommt der Tag und die Stunde, die Sekunde, wo der Papa sagt, komm nach Hause. Der irdische Leib ist ja nicht unsterblich. Und er holt uns heraus aus diesem irdischen Leib und er stirbt dann. Das kriegen wir nicht mehr mit. Da sind wir schon weg. Es gibt ja Beispiele auch vom Higgins, als er da mehrmals schon am Sterben war und schon rausgegangen ist aus seinem Körper, nach oben durch die Decken des Hauses, hat sich dann noch liegen sehen und die Ärzte, glaube ich, haben sich noch bemüht um den Körper und manchmal werden dann solche Leute wieder zum Leben zurückgeholt, wiederbelebt und dann muss eben der Geist wieder reinschlüpfen in seinen Körper. Also sehen wir eigentlich, wie das abläuft. Also der geht raus und dann stirbt der Körper erst. Ich habe es am Anfang schon gesagt, du wirst den Todeskampf nicht mehr mitkriegen. Du bist bereits beim Papa, du bist bereits in der himmlischen Heimat. Und der Körper stirbt einfach. Was ja kein Problem ist, du kriegst es nicht mehr mit. Das ist ja kein Problem. Also ich möchte euch einfach die Angst davor nehmen, oh, muss man irgendwann einmal sterben. Wir sterben ja nicht. Wir haben ewiges Leben. Ja, wie einer gesagt, wir ziehen ja bloß um. Oder, wenn wir die Glücklichen sind, dass zu unseren Lebzeiten Jesus wiederkommt, dann ist ja das Problem des Sterbens auch weg. Dann werden wir in einem Nu, zack, bumm, werden wir verwandelt und dann werden wir nicht mehr das Bild Adams tragen, sondern das Bild Jesu. Und dann wird es erst so richtig herrlich. Auf das hoffen viele, aber ich kann es bloß keinem versprechen, wann das ist. Das hatten die damals auch schon auf dem Schirm vor 2000 Jahren und ich denke nicht, dass irgendjemand damals gesagt hat, naja, das dauert noch 2000 Jahre. Und wenn es jemand gesagt hätte, dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, du hast wohl Meise. Die waren der Meinung, es ist jetzt gleich soweit. Vielleicht war es auch irgendwo, wäre auch die Möglichkeit da gewesen und es ist was schiefgelaufen. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nur, dass der Tag kommen wird, wenn die Posaune erschallt, wenn der Engel die Posaune bläst, dann wird es passieren. Und das heißt, in einem Nu, in einem Nu, ich lese es ganz bewusst nochmal vor, 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Also das ist doch ein super Vers, finde ich. Es ist ein Geheimnis, das wissen nicht alle. Auch heute wissen nicht alle, nur die, die sich mit der Bibel beschäftigen. Also wir werden nicht alle entschlafen. Und er sagt auch nicht, wir werden nicht alle sterben, weil wir ja nicht mehr sterben, weil wir ja ewig leben. Es ist eigentlich bloß ein Entschlafen, ein ja, nach Hause gehen. Aber verwandelt werden wir. Die einen, die vorher gestorben waren, wenn sie auferstehen in dem Moment, mit dem neuen Leib auferstehen und die leben, in einem Moment verwandelt, unvergänglich werden wir alle sein. Ewiges Leben werden wir alle haben. Das ist das Thema Auferstehung. Also denk dran, geistlich gesehen bist du auferstanden durch diese Wiedergeburt. Da bist du wieder zum Leben gekommen, wieder aus dem Tod herausgekommen, weil Jesus für dich den Tod erlitten hat am Kreuz. Und deshalb kannst du leben und der Körper wird eines Tages dasselbe passieren. Er wird auch auferweckt, er wird auch unvergänglich sein, er wird auch verherrlicht sein und es wird dir gut gehen, uns allen gut gehen und wir werden dann staunen, weil das Ganze rundherum um uns dann sein wird. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich uns bloß ein bisschen Fragen malen, wie jeder meint, aber wir wissen es einfach nicht. Auf jeden Fall eins wissen wir, es wird herrlich sein. Ich weiß auch nicht, ob wir dann noch was zu tun haben, was wir arbeiten werden, was dann so abgeht. Ich kann es euch einfach nicht sagen. Aber wir haben uns überraschen lassen. Vielleicht feiern wir erst einmal das Hochzeitsmahl des Lammes. Das gehe ich mal davon aus. Und es wird eine richtig gute Party werden. Es wird eine richtig gute Hochzeitsfeier werden. Und auf der Erde wird es gut sein. Es wird keinen Satan und keinen Tod und keinen Dämon und nichts Böses und nichts Schlechtes mehr geben. Und es wird keine Tränen mehr geben, sagt uns die Bibel. Es gibt nichts mehr zum Weinen. Und Freude und Herrlichkeit und Liebe und Frieden wird sein. Es wird auch kein Militär mehr brauchen. Es wird keine Bomben mehr brauchen. Es braucht es einfach nicht mehr. Es ist dann überflüssig. Und das ist das Geheimnis, das uns bereits offenbar geworden ist. Okay, liebe Leute, jetzt machen wir aber einen Lobpreis. Halleluja, danke Jesus. Du streitest für uns, du hast für uns gekämpft, du hast es überwunden. Du bist bereits der Sieger, du bist auf dem Thron. Und jedes Knie muss sich dir beugen. Und unsere Feinde, die gegen uns gegangen sind, müssen sich jetzt beugen. Ich befehle im Namen Jesu, alle unsere Widersacher und Feinde, Knie beugen und bekennen, dass Jesus Christus Herr ist und Jesus Christus ist Herr über uns, über jedem Einzelnen von uns. Der Fresser ist bedroht, du weichst zurück in Jesu Namen, denn wir haben den Segen Gottes geerbt. Der Herr ist für uns, Halleluja, und er lebt in uns. Das Lied ist unser Bekenntnis, wir haben dein Leben, du lebst in uns. Gottes Leben in uns. Wir sind göttlicher Natur teilhaftig geworden. Preise dich, Jesus, dass wir dein Blut trinken dürfen und dass dein Blut in unseren Adern fließt. Dein Leben fließt in unseren Adern. Es fließt und durchdringt alle unsere Bereiche unseres Leibes. Jede Zelle und jedes Organ. Alles wird durchdrungen mit dem Blut des Lammes. Mit dem geopferten Blut Jesu Christi. Mit dem Blut der Sündlosigkeit, der Herrlichkeit und der Gnade. Preis und Ehre sei dir, Jesus. Lob, Preis und Ehre sei dir, Jesus. Dein Leben fließt in unseren Adern. Dein Leben fließt in uns. Danke, Jesus. Dein Leben fließt. Halleluja, danke, Herr. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus, du bist erhoben über alle deine Feinde und auch über alle unsere Feinde. Und deinem Namen muss ich alles beugen. Alle unsere Feinde, sie sind besiegt und entwaffnet, so öffentlich zur Schau gestellt, weil du hast sie besiegt. Du hast sie, in deinem Triumphzug hast du die Feinde vor dir hergetrieben. Alle unsere Widersacher, sie sind bereits gerichtet. Der Satan ist bereits gerichtet. Halleluja. Danke, Jesus. Du sitzt bereits auf dem Thron. Alles hast du im Griff. Alles hast du im Griff. Danke, Jesus. Wir freuen uns, Jesus, auf deine Wiederkunft. Wir freuen uns, Jesus, wenn die Posaune ertönt, wenn du in den Wolken erscheinst, Jesus. Halleluja. So fließt dein Friede jetzt jeden Einzelnen, durchdringt es in Herz, Seele, den Verstand, durchdrungen Geist, Seele und Verstand, erfüllt mit deinem Frieden. Weil du hast deinen Frieden geschenkt. Du hast deinen Frieden hinterlassen. Danke, Jesus. Und dein Friede nimmt jetzt alle Bedrückung weg. Dein Friede nimmt deine Sorge weg. Ja, die Angst wird beseitigt durch den Frieden Gottes. Halleluja. Denn der Geist in uns bringt Frucht. Und die Frucht ist Frieden. Die Frucht ist Frieden. Die Frucht ist Glauben. Die Frucht ist Liebe. Halleluja, er bringt Frucht. Der Geist bringt Frucht hervor. Göttliche Natur sprießt hervor. Göttlicher Friede. Göttlicher Glaube. Aus dem Geist geborener Glaube. Glaube aus dem tiefen Herzen hervor. Freigesetzt in Jesu Namen. Freigesetzt. Noch mehr. In jedem Einzelnen. Freigesetzt. Der Sieg Jesu. Der Siegeszug Jesu. Der Triumphzug Jesu über persönliche Feinde. Jeder Einzelne von uns hat den Sieg Jesu in der Tasche. Und die Mächte der Finsternis, die gegen Einzelne von uns ausgesandt sind, um zu blockieren, um zu stören, um zu morden, um zu rauben, sie sind besiegt. Ich sage es im Namen Jesu. So ist stets geschrieben, so ist es die Wahrheit. Sie sind besiegt, sie sind jetzt gebunden, sie sind entmachtet und sie müssen sich jetzt beugen. Das Blut Jesu in Anspruch, all diese Blockaden, die finstere Mächte aufgerichtet haben, den Segensblockaden, zu zerstören, zu beseitigen, Türen zu öffnen, übernatürliche geistliche ehene Türen zu öffnen, in dem Namen Jesu und der Macht seines vergossenen Blutes. In dem Namen Jesu und in der Macht seines vergossenen Blutes. Halleluja, Ehre sei dem Lamm. Jesus ist Herr. Alle Widersacher sind unter seine Füße getan, zum Schemel seiner Füße. Auf dem Thron thront unser Herr Jesus. Jesus sitzt auf dem Thron. Ein Thron über die ganze Erde. Auf dem sitzt unser Jesus, der Retter und Erlöser, das Lamm Gottes. Der Auferstandene Jesus sitzt auf dem Thron. Oh, danke, Heiliger Geist, für dein Wirken jetzt. Danke, Heiliger Geist, für dein mächtiges Wirken. Danke, guter Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du unser Helfer bist, unser Lehrer. Wir bitten, Heiliger Geist, dass du Offenbarung gibst. Stück für Stück mehr Offenbarung, wer wir in Christus sind. Und wer Jesus in uns ist. Und was du über dich selber, Heiliger Geist, Offenbarung. Offenbarung über die Geheimnisse des neuen Bundes. Und Reinigung von allen Schrott des Alten. Das Alte ist vergangen, es ist zu Ende. Es ist zu Ende. Neues ist geworden. Und es bricht jedes Joch. Diese Offenbarungserkenntnis bricht jedes Joch. Es bricht jedes Joch der Unterdrückung. Der Fluch ist beseitigt, indem Jesus am Holz für uns zu Fluch geworden ist, zur Sünde geworden ist. Mit einem Opfer hat er uns erlöst, ein für allemal, gültig geworden. Der Herr ist Jesus, der regiert. Auch menschliche Widersacher, Menschen, die uns böse Gesinnung uns gegenüber haben, müssen sich ihm beugen. Sie müssen sich beugen. Wir rächen uns nicht selbst, wir, Jetzt gehe nicht mit Fleisch gegen vor, sondern wir rufen den Namen des Herrn Jesus an. Alles, was sich gegen uns gewandt hat, hat Gottes Augapfel angetastet. Wer Gottes Augapfel antastet, den tastet Gott an. Der Herr ist unser gerechter Gott. Der, der für uns streitet, der für uns kämpft. Und der Herr kennt die Seinen und der Herr liebt die Seinen. Aufgefüllt mit Heiligen Geist. Empfangt immer mehr. Seid voll Geistes. Ein Heiliger Geist, dass du uns offenbarst, ist was droben ist, wo der Christus Jesus ist, zur Rechten des Vaters. Dass du den Willen Gottes offenbar machst, jedem Einzelnen, für seine Sache, für sein Leben. Dass du Auswege bahnst, Türen öffnest, in Freiheit führst. Weil du, Herr, heißt es, du bist unser Hirte, uns wird nichts mangeln. Du weidest uns auf grünen Auen. Du bist unser Versorger. Du führst uns zu stillen Wassern, zu frischen Ruheplätzen. Du bist der Herr, unser Hirte. Du hast gute Orte für uns bereitet. Einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Der Sieg ist des Herrn. Und dein Sieg, Jesus, ist auch unser Sieg. Danke, Herr. Danke, Jesus. Du setzt dich jetzt auch. Heilende Kräfte frei. Wenn jemand krank ist, dann legt euch die Hände auf. Empfangt Heilung. Empfangt Heilung, empfangt Erlösung von Krankheit und Tod. Empfangt Erlösung im Namen Jesu von Krankheit und Tod. Ich befehle Wiederherstellung, weil Leben fließt. Weil das Leben Jesu Christi in uns fließt. Weil das Blut Jesu in uns fließt. Sündlos und gerecht. Heilig und rein. Es durchdringt jetzt jede kranke Stelle, setzt frei. Heilung geschieht. Heilung geschieht jetzt in dem Namen Jesu. Heilungsprozess ist in Gang gekommen, weil Jesu Blut in unseren Adern fließt. Ehre sei dir, Jesus. Danke, König Jesus. Halleluja.